Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron.
Heute geht es um ein äußerst erfolgreiches Auto aus dem Hause Audi. Ja, so viel darf man ja jetzt schon mal verraten. Es gab ihn in jeglicher Karosserieform, sowohl als Coupé, als Kombi, als Limousine, auch als Cabrio. Und er war eigentlich ganz schön anzusehen. Es gab ihn in richtig bieder mit richtig lahmem Motor und es gab ihn aber auch als Hammerauto mit richtig viel PS und Druck dahinter. Die Rede ist vom
Audi 80 B4.
Genau so ist es. Ja, 1991 kam er auf den Markt, wurde gar nicht lange gebaut, ne? Nur bis 95.
Ja, wenn man ganz streng ist, ist es auch mehr eine Modellpflege als ein ganz neues Auto.
So weit würdest du gehen?
Ja, es ist so dazwischen. Eigentlich sieht er ja auch dem B3 ziemlich ähnlich, also dem Vorgänger. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass er etwas länger geworden ist und dass er eine andere Front hat, ein bisschen anderen Grill. Aber sonst, die Linie ist ja eigentlich gleich. Und da muss man sagen, eigentlich war das ja ein total innovatives Design. Das war das Aero-Design bei Audi. Und der hatte einen CW-Wert von 0,29. Das war sensationell für die Zeit.
Ja, das ist absolut richtig. Wobei ich sagen muss, er ist natürlich technisch, hat er sich auch, also jetzt nicht hundertprozentig, aber doch in einigen Details durchaus geändert. Und zwar die Hinterachse.
Ja. Genau, und das war ganz wichtig, weil beim B3 hat man kritisiert, dass der Lade, also quasi der Kofferraum kaum zu gebrauchen ist. Der war so zerklüftet aufgrund der Achskonstruktion. Und jetzt hat man quasi die Achse umgestellt und dadurch hat man jetzt Platz im Kofferraum und konnte auch die Kombi-Version realisieren.
Genau. Um in Termini Technici, ist ja. Das die Mehrzahl? Termini Technici von Terminus Technicus. Wir werden es nie erfahren, aber auf jeden Fall, um eben in Fachwörtern zu sprechen, die Torsionskurbelachse.
Ja, das überfordert mich schon fast. Das
wurde gegen eine Verbundlenkerachse getauscht. Die ist natürlich wesentlich, also ermöglichte wesentlich flacher sozusagen zu bauen. Dadurch wurde der Kofferraum tiefer. Man konnte den Tank auch sozusagen flächig dort einbauen und dadurch war der Kofferraum nicht so zerklüftet, nicht wahr?
Genau, das war ja einer der Hauptkritikpunkte am B3, Vorgängermodell. Und was ich habe noch nie, bevor ich mich auf dieses Auto vorbereitet habe, von einer Torsionskurbelachse gehört.
Nicht?
Nee.
Ja, dann guck dir das mal an, das ist eine interessante Konstruktion, wenn auch irgendwie so ein bisschen aufwendig. Allerdings hat sie gegenüber der Verbundlenkerachse den Vorteil, dass, also der Verbundlenkerachse wird immer vorgeworfen, dass die, was den Sturz der Räder angeht, nicht unbedingt immer so positiv ist. Ja? Aber insgesamt ist sie günstiger zu produzieren, also wesentlich günstiger zu produzieren und hat halt diese, ja, wie soll man sagen, diesen Einbauvorteil.
Also die Verbundlenkerachse ist billiger zu produzieren als die Torsionskurbellenker.
Ja, absolut. Das dürfte auch mit einer der Punkte gewesen sein, warum man diesen Wechsel gemacht hat.
Aha, aber dafür hat man die Spur auch ein bisschen verbreitert und größere Räder aufgezogen.
Genau. Ja, das hat man gemacht, damit es nicht auffällt, dass ja im Grunde genommen die Hinterkante von der hinteren Tür immer noch an derselben Stelle ist.
Ne? Genau, nur hinten ist er 8 cm länger. Genau. Man muss auch sagen, der B3 war auch ziemlich kurz im Kofferraum. Das war so stummelig.
Ja, es war insgesamt was irgendwie nicht so gelungen wie der B4, muss man ganz ehrlich sagen, finde ich.
Genau, finde ich auch. Und da haben wir doch irgendwie, finde ich, irgendwie ein sehr zeitloses Design auch. Ich meine, das Auto ist schon mehr als 30 Jahre alt und steht eigentlich, finde ich, noch ziemlich modern da. Das ist übrigens von einem Amerikaner designt worden.
Echt?
Jay Mays aus Oklahoma. Ich finde auch diese Sachlichkeit und Zeitlosigkeit des Designs eigentlich überhaupt nicht amerikanisch.
Ja, ich wundere mich auch, ne, dass man da so als deutscher Premium-Hersteller, der man ja werden wollte, also man, das war ja von Piëch sozusagen das gewollte Ziel, dass man also in die Oberklasse der Automobilhersteller vordringt und das sollte eben auch mit dem Audi 80 A4, mit dem Audi 80 B4 geebnet werden, dieser Weg. Das Design ist tatsächlich wenig amerikanisch und sehr gelungen, das stimmt. Ich mag ja so diese etwas kantigen Formen, ne? Also die sind sehr schön und das ist deswegen zeitlos, weil wenn du, also ich fahre jetzt den Nachfolger, den A4 B5 als Avant, und da ist ja kein so großer Unterschied zu erkennen. Und selbst wenn du diese Autos heute neben modernere Audis stellst, ist diese Formsprache ja immer noch 1:1 da. Ja.
Ja, das ist echt ziemlich erstaunlich. Der ist dann übrigens, also Jay Mays ist dann später zu BMW gegangen, hat den E39er mitentworfen und den 8er.
Den 8er?
Ja.
Ach komm.
Und dann ist er wieder zu VW gegangen.
Ja, so ist das.
Ja, also das war das. Und halt, finde ich, hier hat eigentlich gute Arbeit geleistet. Und vor allen Dingen ist das, kommen wir später noch dazu, es gibt ihn in allen Ausführungen. Eben als Avant sieht er auch wirklich sehr gut aus, finde ich. Und auch als Coupé und als Cabrio, obwohl streng genommen die Coupés und Cabrios eigentlich noch B3s sind, die so den Kühlergrill vorne nur gekriegt haben.
Ja, das ist in der Tat richtig. Ich bin kein großer Fan des Coupés, das sage ich dir besser gleich.
Ah, aber ja, werden wir uns noch mal, müssen wir gleich noch drüber reden.
Aber tatsächlich ist es ja so, dass das Coupé auch die Basis für das Cabrio war, ne? Also,
genau. Ja. Also die sind eigentlich dann so B3,5.
B3,5, genau. Wobei man ja auch sagen muss, dass der B4 sich mit dem B3 auch die Dachlinie und die Form der Windschutzscheibe und den Neigungswinkel und sowas teilt, ne?
Richtig, deswegen ist es auch so zwischen neue Modellgeneration und Modellpflege. Eigentlich ganz interessant, was sie da gemacht haben. Und der Unterschied, beim B3 gab es halt den 80 als so Brot- und Butterauto und die besseren Versionen waren dann Audi 90, also die Fünfzylinder. Und der neue B4 hatte dann die, hieß nur Audi 80, hatte aber 5-Zylinder und sogar 6-Zylinder-Motoren.
Naja gut, den Audi 90, der ging ja im Audi 80 auf, ne?
Das ja, ja, also genau. Nur jetzt war quasi der 80 höher positioniert, dadurch, dass er auch die 5- und 6-Zylinder hatte.
Wobei das auch nicht ganz richtig ist, weil in Amerika hat man es ja genau andersrum gemacht. Also in Deutschland oder genau, in Europa wurde ja sozusagen der 90 in den 80 hineingeschluckt. Und richtig, in Amerika hat man gesagt, ja, von der Zahl her, downgraden ist immer eine scheiß Idee. Richtig. Deswegen machen wir es da so, wir streichen einfach das 80 und nennen den ab jetzt Audi 90.
Ja, ist ja eigentlich auch richtiger, oder?
Ich habe keine Ahnung. Ich
aber weiß trotzdem, nicht. Es war ein Erfolg der B4 in nur 4,5 Jahren immerhin mehr als 800.000 Exemplare.
Ist krass, ne? Also das finde ich richtig hart. Wobei sich diese Zahl ja sehr stark, sag ich mal, auf eine Motorisierung konzentriert. Auf den Vierzylinder mit
115 PS.
Mit 115 PS.
Mehr als die Hälfte. Das hat mich auch gewundert. Ich hätte gedacht, der 1,9 TDI oder überhaupt der TDI, der 182.000 Exemplare nur hatte, hätte mehr verkauft. Weil das war damals ein Wundermotor quasi.
Das war ein Wundermotor, der ja sehr, sehr sparsam war. Die haben ja Aufsehen erregt, indem die so eine, ich weiß nicht, nach Genf oder wohin sind die gefahren? Ja,
auf jeden Fall eine lange Strecke und haben nur, glaube ich, 2,6 Liter verbraucht.
Genau. Und ich meine, das ist natürlich schon mal eine Ansage, ne? Also muss man dann erstmal schaffen, mit einem anderen Motor so sparsam zu sein. Aber ich bin ja sowieso, ich kann mich ja immer nur wiederholen, ein großer Gegner von Dieselmotoren in PKWs. Ich finde, dass Diesel der Landwirtschaft vorbehalten sein sollten und den Nutzfahrzeugen insgesamt. Aber da erzähle ich dir ja nichts Neues, ne? Das ist ja das, worüber wir uns regelmäßig streiten, nicht wahr, lieber Frederik?
Überhaupt gar nicht, da bin ich ausnahmsweise mal voll und ganz deiner Meinung.
Ja, ja. Sehr, sehr schön. Ja, was damals ein Werbeslogan war, ich glaube, 5 Modelle, 9 Motoren, richtig?
Genau, eine große Modellvielfalt und natürlich für den Feinschmecker hier 5- und 6-Zylinder-Motoren. Mhm. Und gerade die 5-Zylinder sind ja auch eine Audi-Spezialität bis heute, aber jetzt langsam laufen sie aus, aber ich glaube, es gibt noch ein Modell im Audi und im Seat Cupra auch noch.
Ja, tatsächlich ist es auch, sage ich mal, unter den Fetischisten die gesuchteste Motorvariante, weil sie einfach einen super Klang hat. Ich meine, wenn wir jetzt mal S2 und RS2 außen vor lassen, ne? Die gab es natürlich auch, das sind dann die Übermotoren. Aber das, was sozusagen für den Otto Normalverbraucher erschwinglich war und erhältlich war und auch heute noch erhältlich ist, ist natürlich der normale 2 Liter E, ja, mit den 115 PS, damit kann man das Auto fahren. Der 2 Liter mit den 90 PS, was die Grundvariante war von den Benzinern, das ist absolut zu wenig für das Auto. Das
naja, es gab noch den 1,6er mit 71 PS sogar.
Nicht dein Ernst.
Doch, und das dann gab es den 1,6e mit 101 und den 2,0 mit 90 und dann 2,0e mit 115.
Im B4?
Ja. Schön gemütlich, 70 PS.
Ach so, ich dachte, das ist der kleinste Motor.
Oder war das der Diesel?
Ich meine, es wäre...
Ach, das war der Diesel. Ja. Nee, 1,6e war kein Diesel, das war dann 101 PS.
Aber ist nicht im
B4. Ja, nee, das war ein Benziner. 1,9 TD hatte auch 75 PS und der 1,6 hatte 71, das war ein Vergasermotor noch.
Das gibt es ja nicht. Ja.
0 auf 100 in 15,4 Sekunden und Spitze 162.
Wer baut denn sowas? Ich meine, wir waren schon in den 90ern.
Ja.
Ja, gut, erstaunlich. Also dann sollten wir die generell mal irgendwie streichen. Da habe ich auch jetzt, als ich mir das Auto angeguckt hatte auf den gängigen Verkaufsplattformen, von diesen Motoren auch überhaupt nichts gesehen. Also ich meine, damit kannst du das Auto ja, da schiebst du das ja schneller, als das zu fahren.
Ja.
Wenn ihr aber da draußen einen Audi 80 B4 mit einem 1,6 Liter Motor besitzt, schreibt uns doch mal eine Mail an nettemenschen@classicpodcars.de und erzählt uns, wie gut ihr damit vom Fleck kommt.
Ja. Ja, und dann gab es aber auch dann den 2.0 E16V mit 140 PS. Das gab sogar ein Sondermodell Competition und er hatte eine Spitze von mehr 200 Stundenkilometer.
Competition Quattro, ne?
Ja.
Ja, genau. Der ist auch tatsächlich sehr gesucht, weil der wurde nur 2500 Mal gebaut. Und das Interessante daran ist, wenn du den gekauft hast, hast du den Schlüssel mit ausgehändigt bekommen, wo sozusagen deine Nummer mit drauf stand, also der wievielte von den 2500 das ist. Ne?
Ja, das war edel. Und es gab noch den 2,3e mit 133 PS. Ja. Und dann, das war aber schon ein Fünfzylinder.
Genau, das war der Fünfzylinder. Und dann gab es den 2,6er, ne? Das war dann schon der Sechszylinder, und der 2,8er auch.
Ja, weißt du, welcher besser ist, welcher Sechszylinder? Eigentlich hört sich ja elegant an, ne? 2,6 Liter,
ja.
Kleiner Sechszylinder.
Also, wenn ich das recht in Erinnerung habe, sind das im Grunde genommen die gleichen Motoren, nur der eine mit etwas mehr Hubraum, ja?
Ja.
Der 174 PS. Also der eine hat 150 PS, der 2,6er, und der 2,8er hat 174 PS. Bei dem 2,8er ist es halt so, das Auto wurde immer, also ich glaube, den gibt es nicht in gut. Ich glaube, den gibt es nur in verheizt. Ja.
Ja.
Aber wenn es ihn in gut gibt noch, dann würde ich dazu immer tendieren, weil Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum.
Oder ein Turbolader. Da kommen wir dann zu den nächsten beiden Modellen. Ja, genau. Besonders interessant finde ich ja den S2, muss ich sagen.
Ich bin da beim RS2.
Das war ja klar.
Das war klar, 315 PS hat der S2, 230 PS, 5 Zylinder mit Turboaufladung. Wahnwitzige Beschleunigung, ne? 5,9 respektive 5,4 Sekunden von 0 auf 100.
Ich finde den Unterschied erstaunlich wenig.
Ja gut, aber ich meine, die letzten Sekunden zu verringern ist immer die Kunst. Ne?
Also ja, aber da finde ich, vielleicht ist der S2 vielleicht auch ein ganz interessantes Auto.
Total.
Weil der RS2, da muss man sagen, das war eigentlich der erste Sportkombi, den es gegeben hat. Das war der stärkste und schnellste Audi damals aller Zeiten. Hat 100.000 Mark gekostet, neu, und ist von Porsche gebaut worden. Und auch, es gibt zum Teil Porsche-Teile da drin. Und das ist natürlich, einmal ist der wahnsinnig gesucht, wahnsinnig teuer und auch teuer im Unterhalt. Und vielleicht ist der S2 ja die goldene Mitte.
Der S2 ist auch wahnsinnig teuer. Also für meine Verhältnisse, ja.
Tja.
Also wir können es hier mal rauslassen. So ein S2 kriegst du nicht unter 40.000 Euro.
Und der RS2 kostet dann 60, oder?
Der geht schon an die 100 dran, ne? Wenn du den, also in gut natürlich, ne?
Ja.
Spitzenpreise, sage ich jetzt mal. Das ist zumindest das, was ich so gelesen habe, weil das natürlich tatsächlich, A, sind sie sehr selten und B, sind es natürlich echt geile Fahrmaschinen, ne?
Ja, und da muss man sagen, vielleicht auch noch der Unterschied, den S2 gab es halt auch als Coupé.
Ja, richtig.
Und den RS2 gab es eigentlich nur als Kombi. Es gab 4 Limousinen, aber das kann man fast vernachlässigen. Ja, ich weiß, deswegen habe ich es schnell gesagt. 2 sind komischerweise in Dubai angeblich.
Ja, wieso komischerweise? Wo würdest du den vermuten? Also einer steht bei Jay Leno, ist klar.
Ja, einer im Audi-Museum.
Oh, und 2 in Dubai.
Okay. Aber ich hätte ihn lieber als Kombi, finde ich den viel geiler als
die Musik. Ist auch die sportlichere Form, ne? Also sieht das echt sportlicher aus, genau.
Aber so ein S2 Coupé finde ich auch nicht verkehrt. Ich glaube, den auch als Kombi, aber vielleicht so ein S2 Coupé.
S2 ist so oder so ein geiles Auto. Da geht es ja darum, dass du da aufs Gas, das Gas berührst und schon bist du auf 100.
Ja.
Ja, und gut, das ist mir das dann am Ende scheißegal, ob das ein Kombi oder ein Coupé ist.
Hauptsache schnell. Beides, also die Sportversion, beides Fünfzylinder. Der RS2, also ein legendäres Sportauto, der eine ganze neue Klasse quasi begründet hat. Und die Sechszylinder sind dann eher etwas komfortabel und zwar souverän motorisiert, aber nicht spitzenmäßig motorisiert. Also, es gab noch zwei Diesel, 1,9 Liter, 75 und 90 PS, aber die lassen wir jetzt mal
außen vor. Ja. Wobei die sehr beliebt sind, ne? Also waren, mittlerweile ist ja aufgrund des Plakettenwahns in der Innenstadt das nicht mehr so einfach, die da zu fahren. Ja, die werden keine grüne Plakette kriegen.
Aber die ist vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, weil viele Städte haben jetzt die Feinstaubregeln eingehalten und dann entfällt die Umweltzone.
Aha, richtig. Und abgesehen davon, es ist ja ein Oldtimer.
Genau.
Jetzt fällt es mir auch auf. Ja, naja, aber also ich meine, nur nochmal, um das versöhnlich abzuschließen, die Sechszylinder haben auch ordentlich Druck, ne? Also es macht schon Spaß, die zu fahren, die sind auch für ihr Alter sehr, sehr flott, ne?
Und in deinem Audi ist ein 2,4 Liter Sechszylinder, ja?
Genau, 165 PS,
ja.
Auch ein Quattro und der, muss ich ehrlich sagen, geht wie die Pest, ne? Also durch den Quattro-Antrieb, ne, ist der einfach, kannst du den schön durch die Kurven treiben und alles. Ist geil.
Toll.
Ja, toll. Ja. Aber ist halt kein B4, ne? Ist ein B5. Macht aber nichts.
Macht nichts.
Trotzdem.
Ist halt noch kein Oldtimer. Erwartet, musst du noch ein bisschen warten.
Genau, der ist 98. Ist ja der Nachfolger. Der übrigens fast genauso aussieht. Etwas runder vom Stoßfinger her, aber trotzdem noch kein Oldtimer. Ein bisschen muss ich noch warten. Ja. Innen, wenn du dich reinsetzt in den B4, ist es so, dass verglichen mit heutigen Autos es schon etwas enger ist und auch der Kofferraum, egal ob bei der Limousine Coupé oder beim Avant, also selbst beim Avant, ist zwar viel besser als beim B3, aber ist jetzt insbesondere beim Kombi auch kein absolutes Raumwunder, ne? Du kannst mal die Rückbank umlegen, dadurch hast du dann schon eine etwas größere Fläche. Aber wenn du das jetzt vergleichst, ich fahre ja auch noch einen Omega, das ist schon ein bisschen mehr Ladefläche, ne? Also der Kombi sieht sehr sportlich aus, fühlt sich auch sportlich an, ist aber insgesamt recht klein. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin ein Liebhaber alter Autos und ich möchte mir gerne einen B4 kaufen und weil ich eine Familie habe, dann nehme ich halt den Avant. Wenn du jetzt schon zwei Kinder hast und zwei Kinderwägen brauchst, wird das schon sozusagen problematisch.
Also es ist mehr Alfa 156 Kombi als
ja, oder
Mercedes Kombi.
E30 Kombi.
Oh ja, den hatte ich mal.
Ja,
ich weiß. Ja, der war schön, aber passte auch nicht so viel rein.
Genau, das meine ich damit, ja.
Ach, der hatte so blöd mit den Lichtern, dass die quer, die waren immer im Weg. Die waren quer und waren nicht in der...
Du bist jetzt beim E30.
In der Haube drin, in der Heckklappe.
Mhm. Ja. Mhm.
Das war nervig.
Naja, nichtsdestotrotz, wenn du drin sitzt, sitzt du gut. Ja? Also es gibt ja je nach Modell auch, sage ich mal, sehr einsaugende Sportsitze. Die Armaturen und so, das ist alles sehr übersichtlich. Ist so ein bisschen Audi-Finesse drin, ja, was so Lichtschalter und sowas angeht. Aber insgesamt alles sehr überschaubar. Nur wie gesagt, du darfst nicht das Raumangebot erwarten, was du in heutigen Audis hast. Ja. Ne?
Und innen ist das schon auch ziemlich sachlich.
Ja.
Ja, aber irgendwie wertig dabei. Ne?
Genau, ja. Wobei man sagen muss, dass Audi oder gerade sozusagen diese Modelle ein bisschen daran krankeln, dass also die Schaumstoffe und sowas, die Weichmacher raus sind beim Plastik auch, ja, das wird dann so ein bisschen klebrig und so weiter. Das ist alles Dinge, die muss man im Auge behalten. Da gibt es halt Sachen, die man tauschen muss. Und da kommen wir dann auf den Punkt, bei Audi ist es so, die haben keinen sehr guten Oldtimer-Support. Ne? Also das wollen die alles nicht so richtig, hat man das Gefühl. Und wenn man dann Ersatzteile haben will, sind die wirklich sackenteuer. Also es ist unverschämt.
Das ist schon bei deinem, ne? Bei deinem 98er genau. Schon schwierig. Ne? Bei einigen auch so technischen Teilen, ne?
Also bei meinem war es jetzt so, das Kühlsystem, das sind Metallleitungen, das war durchgerostet zum Teil, ja, also hat Flüssigkeit verloren, da brauchte ich eine neue Leitung und die gab es nicht mehr. Haben sie gesagt, wir produzieren diese Teile dann 10 Jahre, so wie wir es brauchen und nur für die Spitzenmodelle produzieren wir dann noch Ersatzteile. Das heißt also, du wirst für RS2 und S2 wirst du die Ersatzteile wahrscheinlich problemlos bekommen. Für, sage ich mal, etwas spezialisierte Ersatzteile, zum Beispiel die Sechszylinder oder sowas, glaube ich, dass du die nicht immer verfügbar hast.
Das ist schade. Das machen BMW und Mercedes besser, ne?
Absolut, ja.
Verstehe ich auch nicht. Audi will sich doch auch da als Premium-Marke und so etablieren, aber da gehört ja eigentlich auch ein Erbe dazu.
Ja, aber die wollen halt nicht alles vererben. Ne? Die sagen, diese Brot- und Butterautos, da legen wir gar keinen Wert drauf, dass die irgendwie als Klassiker erhalten bleiben. Wir konzentrieren uns auf einige wenige Spitzenmodelle der Baureihen. Und bei dem Rest empfehlen wir dann zum Kauf eines Neuwagens.
Ne? Ach so, die haben also deswegen für S2 und RS2 gibt es Ersatzteile?
Genau, so weit würde ich gehen. Wobei, da gibt es auch längst nicht alles. Ne? Ja. Also das ist schon, wie gesagt, problematisch. Ja?
Aber das Gute ist, dass das eigentlich ein sehr zuverlässiges und langlebiges Auto ist.
Genau, und zwar in jeder Motorvariante. Ne? Wenn man die Serviceintervalle einhält, also sind ja Zahnriemen gesteuert zum Teil, ja, da muss man natürlich die Intervalle beachten. Schon der Vierzylinder ist kein Freiläufer mehr, das heißt, wenn dir der Zahnriemen reißt, dann hauen dir die Ventile auf die Kolben, dann hast du einen kapitalen Motorschaden. Das heißt, das sollte man alles einhalten. Und was bei den Autos ein Problem ist, ist oft die Sensorik, ne? Also zum Beispiel der Hallgeber, der Kurbelwellensensor, ne, um es anders auszudrücken, aber auch die anderen Sensoren sind oft problematisch, genauso wie auch die Steuergeräte nicht immer Bock haben und auch die Türschlösser und sowas. Also es gibt da sehr viele Kleinigkeiten, kleine Helfer und Helfershelfer, die dich in den Wahnsinn treiben können, wenn du da auf Fehlersuche bist, wenn es nicht so richtig funktioniert, wie beispielsweise die Fensterheber geben ganz gerne mal auf. Oder Zentralverriegelung und so. Also das sind so Kleinigkeiten, alles hast du da schon erlebt und dann suchst du tatsächlich ewig, bis du da das Problem findest. Ja. Deswegen sollte man darauf achten, dass alles gut funktioniert, kein Lämpchen an ist und so weiter. Auf die Sicherheit könnten wir auch noch ganz kurz zu sprechen kommen. Ne? Am Anfang, das ist ja der Lieblingswerbespot meiner Kindheit, das Audi-Sicherheitssystem Pro Conten.
Ah ja.
Stahlseile spannen sich um den Motor und ziehen das Lenkrad aus dem Weg. Ja?
Man muss sagen, Stahlseile zieht sich um den Motor. Ne? Das ist schon sowas Absurdes. Wer hat sich das denn ausgedacht?
Ja, aber der Werbespot war geil, weil da jemand sozusagen aus einer Büroklammer ein Lenkrad gebaut hat, hat das in eine Streichholzschachtel gesteckt, hat die so aufgezogen, ist dann mit der Streichholzschachtel wogegen gefahren, dass die sich zusammengeschoben hat und dann wurde das Lenkrad weggezogen.
Weißt du überhaupt, wofür Pro Conten steht?
Nein.
Programmed Contraction and Tension.
So.
Ja.
Und das heißt auf Deutsch?
Naja, programmierte Ausdehnung und Zusammenziehen.
Aha, ja, gut. Auf jeden Fall dieses Audi-Sicherheitssystem.
Zusammenziehen war das Gurte straffen.
Ja.
Und das Contraction, genau, Zusammenziehen und Spannung, genau, das Zusammenziehen bei einem Motor, diese Drahtseil.
Ja.
Aber dabei müssen gigantische Kräfte auf das Auto gewirkt haben.
Ja, gut. Aber ich meine, wenn das am Ende das Lenkrad aus dem Weg gezogen wird, ich meine, das war ja das Hauptproblem immer, egal Anschnallgurt oder nicht, ja, ab einer gewissen Geschwindigkeit hast du mit dem Lenkrad eben als Fahrer ein Problem gehabt beim Frontalcrash. Ne? Und das wurde dann erst gelöst durch den Airbag, der dann ja auch im Audi 80 B4 kam, dann auch serienmäßig als Fahrer und später auch als Beifahrer-Airbag in den letzten Baujahren. Und das war natürlich nochmal ein Riesensprung in der Sicherheitstechnik. Ja.
Das Airbag, aber die Airbags waren halt sauteuer. Die haben am Anfang 1.000 Mark so das Stück gekostet. Und deswegen gab es dieses Pro Conten. Das war quasi vor dem Airbag.
Genau, aber später in den letzten Baujahren
gab es beides.
Wurde es dann ja, genau.
Aber Pro Conten hatte auch Nachteile.
Warum?
Dadurch, dass der Motorblock quasi nach vorne kam, war es für den Knieraum problematisch. Also du konntest ja ganz schön die Oberschenkel und Knie damit zerhacken.
Ja gut, besser als das Gesicht, ne?
Ja, je nach dem Unfall. Und, und auch
je nach Gesicht.
Ja. Sobald das ausgelöst wurde, also dadurch, dass das so eine wahnsinnigen Kräfte wirken auf diese Seile und auf die Karosserie, war das Auto auch bei kleineren Frontal quasi Kollisionen, wenn das ausgelöst ist, war es quasi irreparabel verzogen. Also auch die A-Säule und so.
Ja, gut, konntest du wegschmeißen.
Ja, konntest du wegschmeißen.
Ja. Naja, Aber du hast halt, das Gesicht hat überlebt, ne? Wahrscheinlich war es so, dass das die Hauptkritik ist, dass es halt auch schon bei kleineren Zusammenstößen, wo eben das Lenkrad noch nicht aus dem Weg gezogen wird, ausgelöst wurde. Aber ist natürlich auch gut für Audi, ne? Haben sie direkt wieder ein neues Auto verkauft.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Also auch da Vorsprung durch Technik. Ja, aber genau. Sonst, also an dem Auto, es gibt eigentlich wenig Sachen, also man muss darauf achten, dass die Autos gepflegt sind, ne? Dass diese Serviceintervalle eingehalten werden. Also es gibt wenige Sachen, die richtig schlimm sind. Also wenn ich mal gucke, es gibt also ein Problem mit Handbremsen. Wenn die festgerostet sind, dann muss man das komplett austauschen.
Also das größte Problem von dem Audi 80, also dem Nicht-Quattro, ist, dass die Querlenker vorne völlig unterdimensioniert waren und deswegen du sehr oft sozusagen die Buchsen und sowas tauschen musst.
Wie, ne? Bei Audi. Bei BMW.
Wie, ja, ja, ja.
Die Gummibuchsen, die Gummibuchsen.
Genau, genau.
Oder die werden auch spröde
die Querlenker mit der Zeit, insgesamt,
Querlenker, ne? Auch,
ja. Die sind ja verpresst da rein und, ja, und normalerweise tauscht man den ganzen Querlenker. Ich meine, du kannst auch die Buchsen einzeln dann tauschen und dir selber reinpressen und so. Eine Heidenarbeit. Kostet ja alles nichts, das Zeug. Wenn du jetzt nicht Audi Originalteil kaufst, ja, dann ist das alles überschaubar. Aber überhaupt diese gesamten Verbuchsungen überall, ja, das ist das, was also eigentlich Verschleißteil ist, aber das ist das, was meistens irgendwie klappert oder schlägt oder macht und tut. Ne? Du hast ja, du darfst auch nicht vergessen, dass beim Quattro hast du ja oben, unten Querlenker an allen vier Rädern. Ne?
Ja.
Also Doppelquerlenker quasi.
Und genau, also das ist ein Problem. Dann hast du auch noch, wenn die Heizungskühler undicht sind, das kommt bei dem Auto auch vor,
ja,
nach einer Zeit, dann musst du quasi den kompletten Innenraum zerlegen, weil du das Armaturenbrett entfernen musst.
Das ist ein großes Problem tatsächlich, weil die gerade so die Anschlüsse für die ganzen Kühlschläuche aus Plastik sind und dieses Plastik versprödet über die Jahrzehnte und dann bricht das. Ja? Also das heißt also am Zylinderkopf hast du vorne wie hinten diese Stutzen, wo dann die Kühlschläuche aufgesteckt sind. Da verliert er sehr oft Wasser und wenn das der Fall ist, musst du das halt tauschen. Und es ist halt auch ein Problem tatsächlich dass du Laub quasi vorne in dem Lüfter-Ding drin hast und das dadurch verstopft wird und dann kommt auch Wasser in den Innenraum.
Ja, ja, aber der Heizungskühler ist echt, muss das Armaturenbrett entfernen, genau. Das kann Tage dauern und wenn du noch pro Content hast, musst du total aufpassen, dass das wirklich vernünftig gemacht wird, weil sonst hast du auch noch ein Problem, wenn du einen Unfall hast.
Okay.
Also das Zusammenbauen, wenn du so ein Armaturenbrett da entfernt hast und so,
da musst das du kann echt wohl das Tage... Ganze,
ja.
Scheiße.
Ja, das ist kein Spaß und es ist teuer.
Armaturenbrett ausbauen ist immer eine Scheißarbeit, egal bei welchem Auto.
Ja. Ja. Da musst du da Tage rechnen, das ist wirklich, da muss man wirklich drauf achten. Und sonst ist das ja ein relativ unkompliziertes Auto und die Sachen oft auch nicht teuer, die zu reparieren sind. Also selbst man kommt an die Instrumente ran, die Bauteile kann man reparieren, das sind selbst Schalterbeleuchtung, da musst du nicht alles komplett ausbauen, ja, weil das noch nicht komplett vergossen ist und all diese Sachen.
Gilt natürlich jetzt halt für die gängigen Motoren, ne? Wenn du jetzt bei den Sechszylindern bist oder jetzt S2 oder RS2 mit Turbo und so, da ist es dann natürlich schon zu empfehlen, dass man da jetzt nicht mehr viel selber macht, da sollte man sich auskennen. Auch bei den Fünfzylindern sagen viele, das wäre nur auf den ersten Blick ein unkomplizierter Motor. Ich selber habe mich mit dem Fünfzylinder noch nie auseinandergesetzt, aber kann mir natürlich vorstellen, dass alles so seine Eigenarten hat. Ja?
Ja.
Und gerade bei Audi, die ja sich auf die Fahnen geschrieben haben, eine sehr hohe Ingenieurskunst sozusagen zu haben, was sie auch zweifelsohne haben, ist es nicht immer ganz einfach, alles selber zu machen. Und wenn du es in die Werkstatt bringen musst, dann musst du zahlen. Ne?
Ja, muss also jemanden finden, der die noch.
Genau, also gerade die Einspritzanlage, die auch oft Mucken macht, das ist ja die Kajetronic beim Audi 80 B4 noch, die muss man auch, also da musst du auch Leute haben, die reparieren können. Du hast zwar schon Auslesefähigkeit bei dem Auto, aber eben nur in einem sehr begrenzten Maße. Ne? Also du kannst ein Diagnosegerät anschließen, aber das ist nicht so dezidiert, wie das bei moderneren Fahrzeugen ist.
Mhm. Und oft sind diese 5 Zylinder, ja auch 20 Ventiler.
Ja.
Das ist natürlich schon alles komplex.
Man muss ja einstellen, ne?
Ja.
Oder haben die, nee, die haben Hydrostößel schon. Ne?
Haben die?
Ich glaube schon. Wie gesagt, ich kenne mich mit den Fünfzylindern leider viel zu wenig aus. Ich interessiere mich auch nicht dafür, weil ich finde, entweder du hast Vierzylinder oder Sechszylinder oder acht oder zwölf. Aber diese Fünfzylinder, ja, oder auch Zehnzylinder, die Audi da ja baut.
Ja, ach ja, schön. Mhm.
Ja. Das ist alles für mich irgendwie ungerade. Ich möchte das nicht.
Aber die sollen ja toll klingen.
Absolut.
So ein, es gab im Golf auch mal einen Fünfzylinder, der war aber scheiße.
Ja, ist ja ein Konzern.
2,3 V5, das war ein Golf 5, glaube ich.
Ja.
War auch nichts.
Also, aber man kann sagen, insgesamt sehr haltbar, auch was Rost angeht. Ne? Das ist ja schon voll verzinkt. Der zweite Jahrgang voll verzinkte Karosserie, richtig? Also zweite Modellreihe.
Genau, zweite Generation.
Zweite Generation, das war das Wort, das mir fehlte. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn du jetzt mal so einen kleinen Parkrempler, Kratzer, sonst irgendwas hast, ist dann schön, vielleicht schön beilackiert. Aber nichtsdestotrotz ist es auch so, dass dann natürlich an der Stelle das Vollverzinkte nicht mehr so greift. Oder wenn das Auto mal aufgesetzt hat oder sonst irgendwie. Am schlimmsten ist natürlich, wenn irgendjemand rumgebördelt hat in den Kotflügeln, ja, damit es ein breiteres Aussehen hat. Das ist natürlich alles für die Vollverzinkung tödlich. Dieses Ganze dann vorausgehen ist dann nicht mehr da. Das heißt also, Rost eigentlich kein Problem, aber natürlich an der einen oder anderen Stelle auch über die langen Gebrauchsjahre. Das Auto ist ja dann schon bestenfalls über 30 Jahre alt, dass du H-Kennzeichen hast, kann natürlich der Rost hier und da dann durchaus vorkommen.
Ja.
Ja. Aber ansonsten eher unproblematisch.
Ron, was für ein Auto würdest du dir denn kaufen?
Naja, also wenn ich jetzt unbegrenzte finanzielle Mittel hätte, natürlich den RS2.
Ja, aber hast du ja nicht.
Nee. Dann würde ich den 2,8er nehmen. Sechszylinder.
Okay. Was kosten denn diese Autos?
Das ist so eine Frage, die mich wirklich in den Wahnsinn getrieben hat. Ne? Weil ich habe natürlich geguckt, auf den gängigen Verkaufsportalen findest du ja relativ viele.
Ja, also relativ viele verschiedene Preise.
Ja, genau.
Also das ist völlig verrückt, oder? Man kann überhaupt gar nicht richtig was sagen.
Was du nicht findest, sind die 1,6er.
Ja,
ja,
die will keiner haben. Sind alle.
Ich glaube, die wollte damals schon keiner mehr haben.
Ja.
Ne? Ja. So, was du natürlich ganz viel findest, ist 90 PS und 115 PS, also die 2 Liter Vierzylinder.
Die liegen ja meist zwischen 1.000 und 3.000 Euro.
Genau, so ist es. Aber auch da gibt es Leute, die sind der Meinung, dass ihr Auto 8.000 Euro wert ist.
Ja, und man weiß nicht, wieso.
Genau, die haben dann über 200.000 Kilometer auch noch. Müsste man jetzt mal beobachten, ob die verkauft werden oder nicht verkauft werden. Ich glaube, dass das Ausschlaggebende ist, ob dieses Auto ein Checkheftauto ist. Ne? Also wenn der regelmäßig in der Inspektion war und dann zum Beispiel solche Sachen wie der Heizungslüfter und sowas schon mal getauscht wurden oder halt regelmäßig auch die ganzen Serviceintervalle eingehalten worden, was Zahnriemen etc. angeht, dann mag es schon richtig sein, dass man vielleicht auch über 3 geht, in Richtung 5.000 Euro. Ja? Das sind dann die gepflegten 2 Liter. Oder auch bei den Dieseln ist es so, ja, das würde ich das durchaus auch sehen. Ich meine, es ist ein Oldtimer. Oldtimer haben immer einen Preis, ja. Und ich halte für ein top gepflegtes Auto, das Checkheft gepflegt ist, da 5.000 Euro nicht für zu wenig Geld, ja, weil dir das sehr viel an Reparaturen und Dingen spart, die du sonst eben auch mit einpreisen musst. Ne? Also ja, wenn du jetzt, sag ich mal.
Und den Ärger.
Und den Ärger. Also wenn du jetzt ein 3.000-Euro-Auto dir kaufst, aber du weißt, okay, du musst jetzt die Querlenker machen und der hat vielleicht ein kleines Elektronikproblem, das musst du auch finden. Und dann ist hier noch eine Dichtung, die getauscht werden muss. Und da eine Kleinigkeit, ja, also was weiß ich, klebrige Innenverkleidung, Türverkleidung oder so. Dann bist du ja auch irgendwann schon bei 4.000 Euro ohne die Arbeitszeit, die du selber reingesteckt hast. Das heißt, wenn du also ein Auto findest, das top gepflegt ist, sehr gut dasteht, die Verschleißteile erneuert hat etc., dann ist das meines Erachtens auch nicht zu viel Geld, wenn du da 5.000 Euro für ein 2 Liter ausgibst. Wenn du jetzt natürlich in die Sechszylinderriege aufsteigen willst, dann erhöht sich das sukzessive mit der Anzahl der Zylinder eben auch der Preis. Ne?
Ja, man muss aber sagen, es ist ja eigentlich ein 5.000 Euro ein fairer Preis für ein Auto, das sowohl ein Klassiker ist, als auch immer noch modern ist und auch als Daily Driver gut zu benutzen ist.
Absolut, bin ich total bei dir.
Ja.
Und ich glaube, dass manche Leute halt einfach sagen, okay, ja, das Auto ist auch 8.000 Euro wert, wenn es top gepflegt ist. Ja? Also gibt's, mit Sicherheit werden die ja auch irgendwie verkauft. Ne? Aber ich sage mal so, für einen 2 Liter 5.000 Euro halte ich für realistisch. Für den Sechszylinder, wenn der top gepflegt ist, egal ob es jetzt der kleine Sechszylinder oder der große Sechszylinder ist, da würde ich dann auch tatsächlich bis 8.000 gehen. Und bei den RS2 und in dem S2 ist es so, dass die sind halt Liebhaberfahrzeuge in geringer Stückzahl. Da kommt es eben drauf an, was die Leute bereit sind auszugeben. Ja,
ja, ich fände ja schon so ein S2 schon cool.
Absolut.
Weil er nicht ganz so brachial ist wie der RS2, aber trotzdem gut Power hat. Und
die werden auch unter 20.000 Euro angeboten, nur sind das dann meistens wirklich runtergerittene Exemplare.
Ja,
ne?
Kaputtgetreten.
Wenn du es wirklich Gutes haben willst, dann geht das schon eher in Richtung 40. Ne?
Und das ist natürlich erheblich mehr als für den Sechszylinder.
Genau. Aber du hast natürlich auch erheblich mehr Druck, ne? Das muss man einfach sagen. Und das Fahren ist einfach toll. Ja. Was die Diesel angeht, da bin ich jetzt überhaupt nicht sattelfest. Ich würde denken, dass die im ähnlichen Bereich liegen, ja. Wenn die top gepflegt sind, um die 5000, für mäßige Exemplare 1500. Für Schlachter sogar vielleicht unter 1000, ja, siehst du ja auch. Also, aber das sind dann auch echte Fritten. Ich weiß nicht, was du dann davon auch noch dir halt nehmen willst. Wenn die rostig sind, innen völlig verwohnt sind, als Baustellenfahrzeuge runtergeritten wurden oder was weiß ich. Also keine Ahnung, wer sich sowas dann noch kaufen will. Das ist so. Ich glaube auch, dass es ein schöner Klassiker als Einsteiger ist, ne? Und die Cabrios sind wiederum ein Sonderfall. Die sind, da kann ich keinen Preis ausmachen, weil da wirklich alles angeboten wird.
Ja, das ist verrückt. Ja. Wirklich von 3000 bis 20, ne? Genau. Ohne Probleme. Aber es ist auch ein sehr schönes Cabrio.
Ein sehr schönes Cabrio. Ein Vollcabrio ohne Überrollbügel etc. Ja. Mit der entsprechenden Motorisierung auch einfach, sage ich mal, flott zu bewegen.
Und das verstehe ich nicht. Zum Beispiel das 124 Cabrio von Mercedes und der E30, die sind so durch die Decke gegangen.
Ja.
Und der ist irgendwie so ein Mauerblümchen.
Na, ist er ja gar nicht. Ne? Also die richtig guten, wie du schon sagst, ne, die rangieren da ja dann auch irgendwo zwischen 15 und 20. Und das tut das E30 Cabrio ja auch, je nach Erhaltungszustand, vielleicht ein bisschen drüber.
Mehr. Und der 124 noch mehr.
Ja, und das ist, was ich nicht verstehe. Weil das 124er finde ich einfach hässlich. Ja,
so weit würde ich nicht gehen, aber ich finde das Audi Cabrio da fast schöner.
Absolut. Den N30 natürlich, der steht ja außer Frage, ja. Ist das schönste Cabrio der Welt.
Ja, natürlich. Von der Steins.
Ja.
Ich würde gerne im Sommer mal fahren, Ron. Ich bin da noch nie mitgefahren.
Ja. Das muss man sich verdienen, Friederik.
Oh ja, das habe ich mir schon lange verdient.
Ja. Naja, ihr könnt uns ja mal schreiben, wenn ihr einen B4, einen Audi 80 B4 habt, egal welche Motorisierung, welche Karosserieform, was so eure Erlebnisse mit dem Auto sind, wo euer Spaß liegt, wo eure Bauchschmerzen liegen bei dem Auto, schreibt uns doch einfach eine Mail an nettemenschen@classicpodcars.de. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr euch mal ein Auto wünschen wollt, dann auch einfach einen Vorschlag an nettemenschen@classicpodcars.de. Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist die nicht vorhandene Rennhistorie des Autos.
Naja, man hat es ja eigentlich versucht, ne? Man wollte den in der DTM einsetzen.
Ja, wie gesagt, man wollte, aber hat man nicht.
Nee, aber der war schon, glaube ich, fertig gemacht.
Der war fertig gemacht und dann ist Audi aus der DTM ausgestiegen. Das Auto gibt es auch.
Ja.
Das steht bei Audi. Ich weiß nicht, ob es im Museum zu besichtigen ist oder ob es in einer dieser legendären Hallen steht.
Eigentum der Audi AG, ja.
Genau, und der sieht auch echt schweinegeil aus. Ja. Was sie natürlich gemacht haben, es gab ja den Super Tourenwagen Cup. STW und dafür hat Audi dann dieses Homologationsmodell, den Audi 80 Quattro Competition in einer limitierten Stückzahl genau, von 2005.
Ist der mit dem Schlüssel.
Der hatte 140 PS in der Serienform. Damals ging es darum, dass die Karosserieform sozusagen serienmäßig produziert worden sein muss. Und das war bei dem Competition so. Da hast du also dann quasi die Spoilererhöhung und die Lippe vorne für den Frontspoiler, die wurden beigelegt, weil du die im Straßenverkehr nicht nutzen durftest.
Ach, ehrlich? Das ja. Wie beim E9 ein bisschen.
Genau. Mhm. Ja, das konntest du aber, also wenn du mutig warst, konntest du es natürlich anschrauben.
Aber es vermindert ja die Praxistauglichkeit, die Alltagstauglichkeit. Ja,
total.
Das ist erheblich.
Erheblich sogar. Und du bist halt die ganze Zeit und fährst so, dass du keiner Streife in die Arme fährst. Ne? Aber das sind sehr gesuchte Teile, diese Spoilererhöhung aus Aluminium und diese Lippe vorne für den Frontspoiler, weil die natürlich im Zuge, sage ich mal, der Jahrzehnte verloren gegangen sind, wenn die jemand hatte. Und deswegen sind diese Competition-Modelle, die werden, obwohl sie ja auch nur 140 PS haben, aber schon auch für mehr Geld angeboten aufgrund ihrer Limitierung als andere. Ne? Also du kriegst sie als Fritte tatsächlich auch für 2000 Euro, was mich wundert, aber du bezahlst dafür, wenn sie wirklich gut sind, über 10. Ja.
Ja.
Das ist so. Aber so ist das halt mit seltenen Dingen. Ja.
Und ab und zu waren die sogar im Fernsehen zu sehen, diese Autos. Nicht das Competition, aber der...
Ja, in meiner Lieblingsfernsehserie fährt er noch heute.
Welche ist das?
Hubert ohne Staller.
Ich kenne das überhaupt nicht,
Ron. Also eigentlich Hubert und Staller.
Ja.
Damit fing es an. Dann ist der Staller-Darsteller ausgestiegen. Also von Lüttenau heißt er, glaube ich.
Was du alles kennst.
Ja. Und der ist ausgestiegen und dann ist halt nur noch Hubert da geblieben.
Und der war Polizist oder was?
Der ist gespielt von Christian Tramitz. Und das ist so ein Polizistenduo, die im Bayerischen ermitteln. Und das ist halt, sage ich mal, hat sehr humoristische Anteile.
Aha, ja. Und das Auto spielt auch eine große Rolle.
Die fahren damit halt rum, ne?
So ein bayerisches Auto. Ja, und dann, und die andere Serie, Alles klarer, kennst du das auch?
Das habe ich mal gesehen, aber das hat mich nicht gecatcht. Ja.
Ja.
Aber Hubert ohne Staller oder Hubert und Staller ist halt wirklich seichte Serienunterhaltung. Ja? Es gibt immer eine Leiche und dann ermitteln diese zwei Polizisten halt und fahren halt da mit ihrem Auto rum. Und es gibt halt ganz interessante Charaktere da drin, die dann die ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern.
Ja, das ist doch schön.
Absolut. Ne, wenn du einen anstrengenden Tag hattest, kommst du nach Hause, guckst du Hubert ohne Staller, dann war der Tag schon gar nicht mehr so schlimm. Auch wegen des Audi 80 B4.
Obwohl es kein RS2 ist.
Ja, ich weiß gar nicht, was für eine Motorisierung es ist. Es gibt keine Verfolgungsjagden.
Aha. Okay. Ja. Also Ron, für dich ein RS2-Kombi?
Ja.
Ich nehme ein S2-Coupé.
Ja, ist doch super.
Gut, dann machen wir uns mal auf die Suche.
Ja, vor allem nach dem Geld, das ich dafür brauche.
Ja, erstmal brauchen wir das Geld.
Ja.
Also, da kommen wir zu unserem Shop.
Richtig, genau. ja, Frederik, was für ein Shop denn?
Der Shop unter classicpodcast.de/shop
findet sich. Nochmal.
www.classicpodcast.de/shop.
Ja.
Da haben wir einen Shop mit Tassen, Stramplern.
Sehr flauschigen Pullovern.
Hoodies, flauschige Hoodies.
Ja, Hoodies, genau, Hoodies sind es.
Hoodies, genau. Ja. Guckt doch mal rein.
Und kauft was.
Genau, es sind gute Sachen und vielleicht kommen wir auch unserem Traum ein Stück näher.
So ist es. Und ich kann nur noch mal dazu animieren, wenn ihr einen Wunsch habt oder sagt, sprecht doch mal über dieses Auto oder jenes Auto oder das sind meine Erlebnisse mit den Autos, über die ihr gesprochen habt, schreibt uns eine E-Mail an nettemenschen@classicpodcars.de.
Wir freuen uns sehr über die doch ziemlich zahlreichen Zuschriften, die wir bekommen.
So ist es. Und auch wenn es manchmal dauert, aber es wird in der Regel alles beantwortet. So, genau. Frederik, das war's.
Was? Das war's. Wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ja. Da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Bis dahin gute Fahrt und bleibt uns gewogen.
Ciao, tschüss. Ciao.
Tschüss.